sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's?
Du, mir geht's ganz gut. Die viel entscheidendere Frage ist, wie geht's dir? Bist du schon aufgeregt?
Du meinst, weil jetzt mein nächstes Buch erscheint.
Ja, genau so ist es.
Oh Gott, mit der Frage habe ich nicht so richtig gerechnet. Ich bin ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig aufgeregt. Wie geht dir das? Bist du aufgeregt, wenn ein neues Buch erscheint?
Ja, doch bin ich meistens schon sehr. Ich habe jetzt natürlich voll damit gerechnet, dass du als alter Hase im Geschäft hier so tust, als würde dir das nichts ausmachen, dass dein Buch jetzt erscheint. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, wie das so ist, wenn Bücher erscheinen, die man geschrieben hat, dass du danach wenigstens ein bisschen aufgeregter bist.
Naja, es hängt davon ab, was du mit aufgeregt meinst. Also so ein bisschen Angst habe ich schon. Und ich muss sagen, also als das allererste Exemplar kam, es gibt ja immer so ein Exemplar, das Andruckexemplar, was die Druckerei, wenn es dann fertig zusammengeleimt ist, aus der Leimung reißt und irgendwie sofort an den Verlag schickt, damit die sagen können, ja, okay oder nicht. Und als dieses Exemplar dann aus dem Verlag weitergeschickt wurde an mich, das ist so ein Moment, da freue ich mich dann wahnsinnig, muss ich sagen, weil das irgendwie so, natürlich wird es zum einen so real und es zieht dann auch, so wie man immer hört, dass das ganze Leben an einem vorbeizieht, in erschreckenden Momenten, zieht dann irgendwie in diesem Augenblick, wo ich das Buch in der Hand halte, so diese ganze Schreib- und Arbeitsphase an mir vorbei und ich kann mich dann so ein bisschen davon verabschieden, wie das war, und das ist ein sehr, sehr schöner Augenblick. Aber du meinst, was meinst du genau mit aufgeregt? Inwiefern bist du aufgeregt, ob das Buch dann wirklich deinen Erwartungen noch entspricht oder ob du noch irgendwelche Fehler findest oder so, wenn ein Buch erscheint?
Davon gehe ich aus, dass ich Fehler finde. Aber nee, ich finde ja, dass einem so Bücher in der Phase zwischen Manuskriptabgabe und Erscheinen immer so ein bisschen fremd werden. Also ich habe dann immer schon halb vergessen, was drinsteht, ehrlich gesagt. Und dann hat man es plötzlich so vor der Nase. Und mir ging es zum Beispiel jedes Mal so, dass ich erst immer kurz enttäuscht war, wenn ich es gesehen habe, weil es so dünn ist. Oder weil es in meiner Vorstellung immer viel, viel dicker war, als es dann tatsächlich ist. Ich schreibe ja auch nicht so riesen Schinken wie du, aber bei allen sieben Büchern, die ich bislang geschrieben habe, bei allen sieben Büchern war es echt so, dass ich immer diesen riesigen Manuskriptstapel so von ausgedruckten, sehr großzügig gesetzten Courier-New-Seiten vor Augen hatte, die man sich irgendwann dann selber so einmal durch den Drucker zieht und dann ist es halt so ein Riesenstapel und dann ist es immer hinterher doch ein relativ schmales Werk.
Okay, Moment, das jetzt ganz, ganz langsam nochmal bitte. Du druckst dir das gesamte Manuskript aus?
Klar, du nicht? Ich muss es schon.
Das ist mir jetzt fast zu persönlich hier, ehrlich gesagt, aber ich sage es ganz offen, wir sind ja unter uns. Dazu bin ich zu geizig.
Zu geizig?
Ich habe hier einen HP Tintenstrahldrucker und das gesamte Manuskript auszudrucken würde ungefähr eine bis anderthalb Tintenpatronen verschlingen, ungefähr 30 bis 50 Euro kosten und irgendwie, aber ganz
ehrlich. Ich habe einen Laserdrucker, das geht dann schon und ich teile mir die Kosten ja mit meinen beiden Kollegen.
Sind die sich darüber im Klaren, dass du,
Ja. Okay. Und kommt ja jetzt auch nicht wirklich alle drei Monate vor, dass ich ein Buchmanuskript ausdrucken muss, aber ich finde, man muss es am Ende schon nochmal einmal auf Papier gelesen haben. Ist schon was anderes als am Bildschirm. Aber gut, das bin ich.
Nee, das ist jetzt hier also
andere
ein bisschen,
machen es offenbar anders.
Nee, du hast total recht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das allererste Buch, was ich geschrieben habe, der kleine Beziehungsberater, das habe ich mir damals auch ausgedruckt. Und zwar in der Brigitte-Redaktion abends. Wie gesagt, weil ich sparsam bin und weil das durchaus natürlich auch viel mit der Arbeit da zu tun hat. Und habe mir das Buch dann kapitelweise in so einer großen Strecke auf dem Fußboden im Flur, du kennst die damalige
Ja.
C-Spange, die es inzwischen, die nicht mehr existiert in dieser Form. Und bin dann dieses Werk abgeschritten, wie so ein, weiß ich auch
Feldherr.
Nicht. Wie so ein Feldherr.
Wie ein,
ja.
wie ein Jäger, der die Strecke ab, die Strecke erlegter Wildschweine.
Ich weiß auch nicht, warum
abläuft.
Ich das überhaupt erzähle. Aber tatsächlich denke ich auch jedes Mal, wenn ich ein 500-Seiten-Pack frisches Druckerpapier kaufe, denke ich mal so, oh, das ist wie so ein tolles Buchmanuskript. Und eigentlich träume ich auch davon. Ich bin aber oft auch zu spät dran. Und es erfüllt mich mit so ein bisschen schlechtem Gewissen, dass du sagst, man muss das Buch am Ende nochmal auf Papier lesen und nicht nur am Bildschirm, weil ich denke, dass du eigentlich völlig recht hast und weil ich es seit dem Buch, was Stefan Bartels und ich zusammengeschrieben haben, 2011, seitdem habe ich es nicht mehr gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss es nächstes Mal auch wieder machen. Du hast total recht, ja, stimmt.
Ich bin total froh, dass ich dich jetzt gleich zu Beginn schon erstmal eine Runde beschämen konnte. Bist du jetzt schon ein bisschen aufgeregt, dass dein Buch erscheint?
Geht immer weiter.
Obwohl du es nicht nochmal gelesen hast. Aber du hast es ja in der Druckfahne gelesen, das ist ja auch sowas, ne? Man gibt sein Manuskript ab und dann ist man erstmal sehr euphorisch, weil man es geschafft hat. Dann, finde ich, kommt immer so ein leichtes Stimmungstief.
Ja.
Weil das Adrenalin so nachlässt. Und dann kommt eigentlich das Schrecklichste und das ist die Druckfahne.
Okay, das geht mir anders. Ich habe das vorhin auch, komischerweise, als ich das erzählt habe, wie schön es ist, wenn dieses Andruckexemplar kommt, habe ich mich reden gehört und es war aber gar nicht emotional, stimmte das irgendwie gar nicht so, weil ich gedacht habe, nee, das ist irgendwas anderes. Und in Wahrheit, finde ich, ist eigentlich der tollste Moment, wenn die Fahne kommt. Weil du hast total recht, dass man entfremdet sich von dem Buch, in dem Moment, wo man es abgegeben hat und es ist plötzlich in so einem komischen Zwischenreich, in so einem Limbo zwischen, eben war es noch in meinem Kopf und auf meinem Manuskript und jetzt wird es, machen andere Leute da irgendwas draus. Und ich finde, dass diese Druckfahne so toll ist, weil man halt zum ersten Mal sieht, dass es wie ein Buch aussehen wird und weil man zum ersten Mal diese andere Schrift sieht und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer ganz toll, aber es stimmt, es ist ja dann, also bei mir ist es oft, ist der Abstand zwischen dem Eintreffen der Druckfahne und der Abgabe des Manuskripts ist in den letzten Jahren recht kurz gewesen. Und dann diese ganze Druckfahne konzentriert lesen zu müssen, ist schon so ein bisschen wie die eigene kalte Kotze von gestern auflöffeln, würde ich sagen.
Ja, ja, doch, so geht's mir auch. Und vor allem dann ist man ja eigentlich angehalten, wirklich nur noch, also Kommafehler rauszumachen oder irgendwelche Überhänge, Einzeilige rauszustreichen und dann fallen einem aber plötzlich seitenweise Sachen ein, die man entweder hätte weglassen sollen oder irgendwie doch irgendwie ein bisschen anders formulieren müssen und so. Und das finde ich dann immer wahnsinnig quälend. Ich hasse die Druckfahne. Aber es stimmt natürlich, wenn man es zum ersten Mal sieht und es sieht schon so angedeutet aus wie ein richtiges Buch, das ist auch sehr schön. Das stimmt schon.
Änderst du denn dann über Kommata und so weiter hinaus, ich weiß es doch.
Noch irgendwas?
Änderst du noch irgendwas?
Nein.
Klar, ich habe diesmal auch tatsächlich ich ändere relativ viel in der Druckfahne.
Auch so inhaltlich, so richtig?
Ja,
echt?
Ja, also nee, sprachlich. Es gibt dann plötzlich so Begriffe oder irgendwelche Sachen, die mir überhaupt nicht mehr gefallen und die ändere ich. Und ich habe diesmal auch tatsächlich noch ein paar Leute in die Danksagung mit reingeschrieben, die ich fast vergessen hätte. Ich sage aber nicht, wen. Dich nicht.
Ja, das,
du warst von Anfang an drin. dich würde ich nie vergessen.
Ach, Till, so lieb. Vielen Dank. Ich habe auch die Frage nur gestellt, um genau das aus dir rauszukitzeln, weil ich habe ja im Gegensatz zu vielen anderen Menschen das Buch noch nicht gesehen. Das heißt, gesehen habe ich schon und kann deswegen sagen, dass es ein besonders schönes Cover hat. Also die sind immer schön, aber dieses Mal finde ich persönlich ist besonders schön. Hast du das ausgesucht oder war das einer von 5 Vorschlägen, die der Verlag dir gemacht hat? Hast du das selber gemalt? Nee, jetzt im Ernst. Wie kam das Cover zustande?
Also das Cover zeigt die Hamburger Speicherstadt bei Nacht und dies ist ein, ich glaube, es ist ursprünglich ein Farbbild, was aber sehr einfach in schwarz, dunkel, grau, dunkel, blau und dann so ein bisschen gelb-grün-Tönen gehalten ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass standardmäßig in den Verträgen drinsteht, dass man irgendwie Mitspracherecht bei Cover und Titel hat und so.
Ist aber so ein bisschen schwammig
total,
immer, ne?
Also, ja. Ja. Also,
sehr schwieriges Thema.
Ja. Ich bin da bisher auch, also ich bin bei dem jetzigen Verlag, bei dem ich bin, dem Rowohlt Verlag, bin ich total glücklich mit den Covern. Ich bin aber auch jedes Mal auf sehr, sehr geschickte Weise manipuliert worden. Also am Anfang habe ich noch so 3, 4, 5 Coverentwürfe gesehen und war dann immer von irgendwie einem oder einem anderen total begeistert. Und dann wurde mir total liebevoll und verständnisvoll erklärt, warum das gerade die Cover sind, die nicht so gut sind und warum sie ein völlig anderes nehmen. Und bei den letzten beiden habe ich immer nur noch ein Cover-Entwurf gesehen, wo mir dann immer total liebevoll und verständnisvoll erklärt wurde, warum die anderen Cover gar nicht gingen und warum sie mir die erst gar nicht zeigen. Und irgendwie, weil mir die, ja, ich schätze mich da glücklich, ich bin zufrieden. Insofern rede ich da auch nicht wahnsinnig viel mit, sondern sage einfach, dass ich froh bin. Ich habe aber auch schon ganz, ganz schlimme Sachen erlebt. Engagierst du dich da, was jetzt zum Beispiel die Titelgestaltung angeht?
Na, was heißt engagieren? Ich erbitte um Mitsprache und war auch schon mal sehr unglücklich und dann wurde das aber meistens irgendwie hat man dann so einen Mittelweg. Ach nee, Quatsch. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Nee, am Ende entscheidet der Verlag, was das richtige Cover ist. Und man kann dann noch so ein bisschen mosern und wenn irgendwas wirklich gar nicht geht, dann machen sie es halt nicht. Aber ich finde auch, die sind ganz gut darin, einem zu verkaufen, warum es genauso aussehen muss. Und meistens haben sie auch recht damit. Ich meine, das sind ja die Profis, die es am Ende verkaufen müssen. Und wenn die sagen, das muss jetzt aber blau und nicht grün, dann wird es wohl so stimmen. Ich habe einmal bei dem zweiten Benny-Mama-Buch ist was ganz Entsetzliches passiert. Das ist aber lustigerweise niemandem aufgefallen, was wirklich irre ist. Und zwar spielte das thematisch in das Grüne.
Das Grüne, ja.
Na jedenfalls, da ist so Kinderspielzeug drauf, so das so verteilt ist. So, es sieht so aus, als würde es auf einer Wiese liegen. Und unter anderem ein Würfel mit Buchstaben. Und der zeigt nun ausgerechnet die beiden Buchstaben K und Z, was natürlich von allen Buchstabenkombinationen nicht die verknacktest ist, die man sich aussuchen kann, vielleicht noch nach SS und SA oder so. Und das ist niemandem aufgefallen, bis irgendwann, ich glaube, ein Leserbrief kam, der ziemlich empört fragte, wie ausgerechnet einem Verlag wie S. Fischer sowas widerfahren kann. Und ich glaube, dann gab es aber zum Glück auch keine neue Auflage mehr, wo man das alles nochmal hätte ändern müssen und so. Ja,
okay,
hoffentlich ist es
Buch
nicht so vielen anderen Leuten aufgefallen.
Nee, mir ist es nicht aufgefallen.
Das war ärgerlich.
Das fällt für mich fast unter diese Kategorie von, dass in jedem Buch und vielleicht sogar auch auf jedem Buch irgendein Fehler ist und manchmal eben auch echt schlimme, doofe und sehr unangenehme Fehler. Das ist ja aber auch, also ich glaube, das Thema das fertige Buch in den Händen halten und auch das Thema sozusagen rund um das Erscheinen und rund um das in den Händen halten des Buches als Gegenstand hat ja auch wirklich einfach ganz viel damit zu tun, dass man dann endgültig loslassen muss und dass man eigentlich am Ende machtlos ist, oder? Weil du konntest diesen Würfel nicht mehr ändern und es waren in meinem Fall sind es Hunderte oder Tausende von Büchern, die dann schon unterwegs sind mit den Fehlern und bei dir ja Zehntausende, wenn nicht noch mehr. Schaffst du es dann irgendwann loszulassen und deinen Frieden zu machen mit allem, was an dem Buch nicht gut aussieht, falsch ist und dir aus deiner Sicht auch nicht gelungen ist? Oder haderst du auch später noch mit den Büchern?
Nö, später nicht mehr. So unmittelbar bei Erscheinen. Ich glaube, das macht aber auch die Nervosität aus, weil es ja klar ist, dass also nicht nur fällt es einem dann selber nochmal extra auf, was alles nicht gut geworden ist an dem Buch, sondern allen anderen fällt es ja im Zweifel auch auf. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe immer kein so wahnsinnig gutes Gefühl dafür, ob mir was gelungen ist oder nicht. Also ich kann das für mich relativ schlecht voraussagen. Und deswegen finde ich es schon immer wahnsinnig aufregend. Und ich habe es nun einmal erlebt, dass ein Buch wirklich sehr erfolgreich war und ansonsten waren die alle überhaupt nicht erfolgreich. Aber einmal war es tatsächlich so, dass es erfolgreicher war, als ich gedacht hätte. Und das war tatsächlich Das war ziemlicher Porno so. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Amazon-Verkaufsränge, man darf natürlich nie bei Amazon seine Bücher bestellen, das ist natürlich total verboten, aber viele Leute machen es ja und Autoren schätzen das hier und da schon deswegen, weil man dann halt immer Verkaufsränge vergleichen kann, vor allem mit den Leuten, die man nicht mag und die auch Bücher schreiben. Mhm. Das ist halt was sehr Befriedigendes, wenn es gut läuft für einen. Wenn nicht, dann guckt man lieber nicht drauf.
Wir reden über große Ärsche auf kleinen Stühlen.
Ja, genau. Das hatte zwischendurch tatsächlich mal so einen echt ganz guten zweistelligen Verkaufsrang und das habe ich mir quasi, ich glaube, viertelstündlich reingezogen. Und wahrscheinlich, irgendwer hat mir mal erzählt, dass in den Verkaufsrang auch die Klicks auf die Seite mit reingerechnet werden und wahrscheinlich war der Verkaufsrang auch nur deswegen so gut, weil ich ständig nachgeguckt habe, wie der Verkaufsrang steht.
Das kann nicht sein, weil dann hätten alle meine, die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, hätten alle zweistellige Verkaufsränge haben müssen, wenn meine Klicks damit reingespielt hätten. Ich war am Anfang wirklich total, ich habe das so hart gesuchtet und ich mache das seit 4 Büchern oder so, gucke ich überhaupt nicht mehr. Tja.
Ja,
aber das hat nichts mit Abgeklärtheit zu tun, das ist irgendwie, das ist echt älter werden und reiner Selbstschutz, weil ich absolut, also dieses total tolle Gefühl, also ich kenne nur die mittleren, als absoluten Höhepunkt, die mittleren dreistelligen Ränge, aber das ist schon toll, weil man sehr viele Kolleginnen und Kollegen findet,
die das mitbekommen, weil sie auch gucken.
Ja, und die man dann halt nacheinander bei Amazon aufruft. Also halt so die ganzen Feinde, die man im Laufe seines Lebens angesammelt hat.
Genau.
Und das ist dann schon toll. Also wenn man das so, das, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, meine Krimis sind mehr so Buchhandelsbücher, denke ich. Erkläre ich mir so. Darum gucke ich da jetzt einfach bei Amazon nicht mehr so richtig. Und ich muss sagen, mich machen schon auch, es ist komisch, also die Amazon-Rezensionen haben schon das Potenzial, mich besonders fertig zu machen.
Ja, absolut. Und das Schlimme ist, am meisten finde ich, also es gibt so Ein-Sterne-Rezensionen, da denke ich, ja gut, okay, leck mich, mir doch egal.
Am schlimmsten,
was ich
sind
ganz
so zwei
schlimm
oder
finde,
drei Sterne, ne?
Ja, so, ja, so 3 Sterne, wo du merkst, da jemand hat es gelesen und wollte es eigentlich gut finden, aber konnte es nicht gut finden, wahrscheinlich auch zu Recht. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund.
Ach,
und das finde ich das finde ich besonders schmerzhaft. Ich weiß gar nicht, ob die Leute, die sowas schreiben, wissen, dass man die alle wirklich mehr oder weniger auswendig kann,
ja,
diese Art von Rezensionen.
Sie das. Darum schreiben sie die.
Und all die wirklich sehr freundlichen 5-Sterne-Dinger sofort wieder vergisst.
Ja, aber.
Aber die schmerzen.
Ja.
Weißt du, was echt bitter ist? Ich muss noch mal kurz zurück zu dem Verkaufsrang. Zu dem Zeitpunkt, wo wo große Ärsche auf kleinen Stühlen, ich glaube auf Platz, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls gut zweistelligen Verkaufsrang hatte, wusste ich noch nicht, wie man Screenshots macht. Das ist mir sehr unangenehm. Ich muss es jetzt hier offenbaren. Das war mir schon damals so unangenehm, dass ich auch nie irgendwen gefragt hat, wie macht man eigentlich Screenshots, beziehungsweise ich habe es nicht mal gegoogelt. Das heißt, ich kann es nicht beweisen, aber es stimmt wirklich.
Aber es ist total lustig. Ich weiß, daran habe ich jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gedacht. Aber als 2001 der kleine Beziehungsberater erschien und es Amazon in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig lange gab, also vielleicht 2-3 Jahre oder so, und es irgendwie auch noch nicht so viele Bücher gab, da habe ich auch wirklich in der heißen Phase das sehr viel verfolgt und habe mir auf einen Post-it-Zettel die Verkaufsränge abgeschrieben. Und das heißt, alles, was ich jetzt noch vorzuweisen habe von meinem damaligen Fame, ist also ein total vergebter Post-it-Zettel mit dreistelligen Zahlen so im Bereich um 700, über den ich damals wahnsinnig glücklich und auf den ich sehr stolz war. Aber du hast recht, ein Screenshot wäre besser gewesen.
Merkst du eigentlich, ich schicke dir so seit ungefähr einem Jahr, schicke ich dir relativ häufig Screenshots,
ja, ständig,
aber auch wirklich
absolut.
Nur deswegen, ja, weil ich es gerade erst gelernt habe und ich dieses neu erlernte Wissen jetzt einfach massivst gebrauche. Auch damit mir sowas nie wieder passiert. Gott, ist das peinlich, ey. Naja, räumst du eigentlich auch Buchhandlungen um? Oder hast du jemanden, räumt deine Frau für dich Buchhandlungen um und so?
Nee, überhaupt nicht. Also mein Vater ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, kultiviert irgendwie einen Buchhändler bei sich im Kiez, der also jetzt schon seit ungefähr 3 oder 4 Wochen weiß, dass das Erscheinen des neuen Redners bevorsteht.
Oh, super.
Und ich glaube, der arme Mann bestellt dann wirklich immer 3, 4, 5 Exemplare einfach, um irgendwie seine Ruhe zu haben und remittiert die dann auch nach einigen Monaten wieder. Ach, ich weiß auch nicht. Du, ich habe irgendwie das Glück, dass die Bücher in Hamburg, wo ich mich ja aufhalte, dass jede etwas größere Hamburger Buchhandlung einen Tisch oder eine Ecke hat, wo mit so nautischen Verzierungen ein Schild drauf ist, Hamburg-Krimis, gerne ja. Auch unser Hamburg oder Hamburg-Kriminell. Und da liegen eigentlich immer ein paar Bücher von mir und ich muss also immer nur so einen Hamburg-Tisch ansteuern, dann bin ich total glücklich. Aber sobald ich mich weiter als Lüneburg wegbewege, wird es so ein bisschen eng und ich gucke ehrlich gesagt nicht mal so richtig, weil die Enttäuschung dann, komischerweise ist es echt so ein bisschen traurig, ja, wenn das Buch nicht da liegt.
Ja, total. Aber also zum Beispiel mein Mann, schöne Grüße an dieser Stelle, räumt immer fleißig meine Bücher in die Bestsellerregale und sowas, wo sie natürlich nicht hingehören. Und dafür liebe ich ihn sehr, das finde ich super. Das, ich weiß aber, dass zum Beispiel, ja, ist ein super Mann, nicht nur deswegen. Aber ich weiß, dass größere Buchhandlungsketten, dass sie, glaube ich, wirklich eigene Angestellte haben, die die Autoren spotten und nachdem die ihre Bücher also an die entsprechenden Stellen platziert haben, wo sie nicht hingehören, das dann wieder zurückräumen, da wo es hingehört, zum Schund. Und bestellst du dann dein eigenes Buch, wenn du in anderen Städten bist, gehst du dann in Buchhandlungen und sagst und bestellst unter falschem Namen dein eigenes Buch?
Nein.
Nein? Du bist schon zu prominent. Zu viele Menschen kennen dein Gesicht, Theresa. Das kannst du,
nein,
nicht. Du kannst
nicht
mehr inkognito dein eigenes. Wieso denn nicht? Das ist doch der ganze Fun. Warum überhaupt Bücher schreiben, wenn man sowas nicht machen darf?
Geht es dir nicht so ein bisschen so, dass in dem Moment, wo das Buch erschienen ist, du eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Buch zu tun haben willst?
Nö, eigentlich nicht. Ich möchte schon, dass es überall in jedem Kaff in irgendeiner Buchhandlung steht. Nö, will ich nicht. Aber viel Glück, Till, weil also deins erscheint ja jetzt dieser Tage und dann wirst du ja auch auf Lesereise gehen und all diese Dinge. Und dann wirst du ja noch ganz viel damit zu tun haben.
Also ich muss sagen, auf die Lesung freue ich mich immer sehr. Das liegt aber auch daran, dass ich da natürlich sozusagen die Gelegenheit habe, das Buch nochmal so zu präsentieren, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also ich habe die Möglichkeit, 30, 40 Minuten aus dem Buch rauszusuchen, was also letztendlich ja so 20, 25 Seiten oder so sind, die ich gelungen finde. Und ich muss sagen, also das schaffe ich, das finde ich in jedem Buch. Und dann verändere ich die aber auch noch, ganz ehrlich. Also ich kürze die, und zwar nicht nur aus lesungstechnischen Gründen, sondern auch, weil ich dann denke, oh Gott, ey, das ist alles viel zu viel. Und ich schreibe die auch ein bisschen um. Und ich kann dann sozusagen, also ich habe sozusagen dann 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, nachdem ich das Buch beendet habe oder ein halbes Jahr danach, nochmal so die Möglichkeit, das Buch für mich neu zu erfinden. Und das finde ich total toll. Und ich bin darum mit dem, was ich dann da, also das mache ich wahnsinnig gerne, aber eben auch, weil es mir nochmal hilft, so ein bisschen einzugreifen in das, was ich eigentlich schon längst hätte losgelassen haben müssen. Ja.
Sammelst du eigentlich, musst du eigentlich, oder wirst du angehalten vom Verlag, so berühmte Kollegen, um freundliche Zitate zu bitten, die man dann hinten drauf pappen kann, auf den Umschlag, so Quotes?
Nee, oder? Also ich hatte einmal, ich hatte tatsächlich selber bei den Krimis die Idee, den Kollegen Bernhard Eichner zu fragen, ob er einen Quote zur Verfügung stellt, und danach ist das aber so ein bisschen ausgeläppert. Es gab vor 10, 12 Jahren habe ich einen aus Kolumnen einen kleinen Roman geschrieben, der hieß Das Leben ist nur eine Phase, und das war kurz nach der Zeit, nachdem ich mit Elke Heidenreich im Wechsel eine Kolumne, so eine Art Briefwechsel in Brigitte geschrieben habe. Und das ist, muss ich sagen, eine der großen, das ist eine der Dinge, die ich am meisten bedauere in meinem Berufsleben. Der Verlag hat mich damals inständig gebeten, Elke Heidenreich, um einen Blurb, also um einen, genau, um einen Umschlagzitat zu bitten. Und ich habe ihr dann das man hat auch gesagt, ja, schick rüber, schick das Manuskript, ich lese das gerne. Und sie hat mir dann einen handschriftlichen Brief geschrieben, den ich irgendwo auch aufgehoben habe, in dem sie, wie es ihre Art ist, sehr schonungslos geschrieben hat, wie scheiße sie dieses Buch findet. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben damals einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, dass wir dieses Zitat von ihr, wie schlecht sie dieses Buch findet, wie wenig sie das Thema interessiert und wie enttäuscht sie ist, dass das jetzt also das ist, was ich der Welt als erstes anbiete, als meinen Roman. Ich glaube, das war ein sehr großer Fehler, zum einen aus PR-Gründen und zum anderen auch einfach aus DAFKE, dass wir dann das nicht
das wäre groß gewesen und in bestimmten Kreisen sicher auch ein verkaufsförderndes Argument für das Buch geworden.
Ach, sie hatte natürlich auch mit allem total recht. Also ich finde, dass sie, sie ist erstens sowieso eine Kurzgeschichten- und Prosa-Autorin, die ich wirklich bewundere und sie hatte mit dem, was sie über das Buch geschrieben hat, hatte sie auch total recht und es wäre auch angemessen gewesen, das darauf zu schreiben, aber irgendwie waren im Verlag alle so betreten, dass keiner auf die Idee gekommen ist und ich kannte mich einfach nicht gut genug aus in dem Business sozusagen. Ich finde es, ja, ich weiß auch nicht, ich würde sofort machen, wenn mich jemand drum bittet, aber irgendwie. Mm. Also ich rechne natürlich fest damit, dass ich bei dir irgendwas draufschreiben darf. Weil man bitte. Erhöht sich dadurch ja auch selbst so ein bisschen. Also.
Ja, nee, bitte. Ich bin bis schon eingekauft. Gut, dass ich das jetzt nicht screenshotten muss, sondern auf Band habe und ich dran erinnern kann. An dieses Versprechen.
Ja, absolut.
Hast du denn, wie viele Testleser hast du, bevor du abgibst? Wer liest alles deine Bücher, bevor sie an den Verlag gehen?
Niemand. Niemand?
Niemand? Nicht mal deine Frau?
Nee. Ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich wie soll ich das sagen? Also das ist für mich ein sehr intimer Vorgang, merke ich dann doch. Und der ist irgendwie zwischen mir und der Lektorin, den beiden Kolleginnen, die das Buch professionell lesen. Das ist für mich irgendwie ein Vorgang, das ist für mich okay, dass die das lesen, weil das deren Beruf ist. Aber es ist mir zu persönlich, das meiner Frau oder meinen Freunden vorher zu zeigen, bevor von professioneller Seite es heißt, wir können damit arbeiten.
Und bist du dann jedes Mal wieder nervös, ob dieses Okay kommt oder bist du jetzt langsam so weit, dass du denkst, okay, wird schon okay gewesen sein?
Nö, also ich war sowieso jetzt bei dem ersten Kriminalroman, vor vier Jahren war ich fest davon überzeugt, dass es heißt, oh wow, sorry, ja, ist ein Riesenmissverständnis gewesen, sicher zum Teil auch unsere Schuld, können wir uns den Vorschuss irgendwie jetzt teilen und wie kommen wir aus der Nummer alle wieder raus? Und es ist wirklich kein Witz, ich habe wirklich fest damit gerechnet. Und seitdem rechne ich eigentlich auch immer damit, dass so ein Anruf kommt. Aber das ist auch, also ich finde es fast, ja, das es wird besser mit der Zeit. Und inzwischen ist ja dieses Hochstapler-Syndrom, finde ich, auch so, ich kann es selber nicht mehr hören und es nervt mich, dass ich so bin. Du bist auch so, oder?
Ja, natürlich. Ich glaube, am Ende sind doch alle so. Ja, aber es stimmt schon, es ist so ein bisschen so ein Autoren-Klischee, aber ja. Aber wer weiß, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Martin Walser bist oder so, dann sagt dir ja wahrscheinlich auch keiner mehr, wenn du Scheiß geschrieben hast, oder? Dann gibst du ab und gehst davon aus, dass eine Woche später der Lektor weinend anruft und sich bedankt, dass er sowas Schönes lesen darf. Oder? Oder
ja,
nicht?
Das stimmt.
Absolut. Oder Grass ja, oder total. So, die waren doch bestimmt nicht so.
Aber das stelle ich mir dann auch schrecklich vor, weil man möchte ja dann auch glauben können, dass die Leute es gut finden, wenn sie es denn gut finden. Und kann man es dann noch glauben? Ich weiß es nicht so genau. Also ich kann es auch wirklich, ich kann es vorher überhaupt nicht einschätzen. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Und jetzt bei dem neuen Buch Unter Wasser, was jetzt dieser Tage erscheint, da ist es total faszinierend, weil, es haben jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Leute gelesen und entweder den Leuten gefällt es gar nicht oder es gefällt ihnen besonders gut. Also es ist echt so ein bisschen, das ist für mich überraschend, weil ich damit jetzt auch wieder, also ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ausgerechnet dieses Buch jetzt irgendwie die Menschen so entzweit.
Polarisiert.
Ja.
Und trifft es dich, wenn es Leuten gar nicht gefällt oder freust du dich, wenn du ab und zu mal jemanden vor den Kopf stoßen kannst mit deiner Kunst? Ist ja auch in so einer Autorenbiografie mal wichtig, dass man mal, weißt du, ausbricht und mal was ganz anders macht und Lesegewohnheiten bricht.
Ja, ich meine, das ist halt genau,
so,
wie du vorhin gesagt hast, darum freut man sich halt auch oder darum ärgert man sich weniger über Ein-Stern-Rezensionen als über Zwei- oder Drei-Stern-Rezensionen, weil es natürlich, klar, wenn Leute das richtig, richtig scheiße finden, ist es natürlich auch eine Auszeichnung und vor allem, wenn es die richtigen Leute irgendwie richtig scheiße finden. Ganz ehrlich, also wo ich empfindlich bin und was mich dann auch so ein bisschen nervt, das sage ich jetzt hier zu fortgeschrittener Stunde, wenn dann Freunde oder Bekannte mir irgendwie so Detailkritik geben, weil ich dann irgendwie so denke, ja, ganz ehrlich, ey, also das ist wirklich, das ist echt eine harte Arbeit und dass dann das ganze Ding nicht von vorne bis hinten perfekt ist und dass vielleicht die Motivation von dieser oder jener Nebenfigur nicht so hundertprozentig bei dir angekommen ist und dass es an der Stelle vielleicht ein bisschen durchhängt, das mag so sein, aber das ist dann auch ehrlich gesagt für mich ich glaube, es ist keine Arroganz, es ist dann wirklich einfach so, dass ich denke, es ist für mich nicht so interessant, weil den Anspruch, irgendein perfektes Kunstwerk abzuliefern, den habe ich dann natürlich auch nicht. Aber bist du bei den Benny-Mama-Büchern überhaupt dann, weil du jetzt auch gesagt hast, das wissen jetzt eigentlich alle Leute, bist du gar nicht irgendwie mit so inhaltlicher und teilweise auch Detailkritik oder auch persönlich genommenen Reaktionen und so weiter konfrontiert worden?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Wirklich null.
Okay, cool. Cool. Spricht vielleicht auch für Prenzlauer Berg und für dein Social Set.
Nein, also ich weiß schon, das ist ja jetzt keine hohe Literatur. Ich weiß, dass es zum Teil Leute ein bisschen flach fanden, so war es ja auch gedacht und sehr klischeebeladen, aber es hat sich jetzt keiner davon irgendwie angegriffen gefühlt oder so. Außer 2 Sterne Amazon-Rezensenten, aber man kann es nicht allen recht machen. Nee, lustigerweise habe ich neulich eine von den Erzieherinnen aus meiner alten Kita getroffen, die ich lange nicht gesehen habe und die hatte irgendwie jetzt mitgekriegt, dass ich das Buch geschrieben habe, aber auch nur, weil sie das in einer wissenschaftlichen Arbeit zitiert hat, weil sie sich in irgendeiner Form, ich weiß auch nicht mehr, irgendein pädagogisches Studium, das sie angehängt hat, musste sie irgendeine Arbeit schreiben und da hat sie ein Quote aus meinem Buch der Arbeit vorangestellt, ohne zu wissen, dass ich das geschrieben habe und dann hat aber irgendwer sie darauf hingewiesen und darüber haben wir beide dann herzlichst gelacht und sie fand es, glaube ich, auch ganz lustig und da war ich sehr froh, dass ich,
aber das ist,
vor
das
allem
ist wirklich,
sie sich nicht.
Das ist das Schönste, finde ich, was einem Nee, Entschuldigung, das ist das Zweitschönste, finde ich, was einem passieren kann. Das Schönste, was einem passieren kann, ist mir beim ersten Buch passiert und ich weiß nicht, ob du das kennst, weil das wirklich eine ganz besondere Situation war. Du hattest nach den Erstlesern gefragt, da hatte ich das Buch dann abgegeben und habe es dann Diana, meiner Frau, per Mail als Textdatei an die Kindle-Adresse geschickt, sodass sie das Buch dann auf dem Kindle, auf dem E-Reader lesen kann. Das wird ja dann sofort, es sieht einfach aus wie ein normales E-Book und so weiter. Und es war eine Woche oder zwei später oder so und ich lag so vormittags auf dem Bett rum und wollte irgendwie aufstehen oder auch nicht. Es war, glaube ich, am Wochenende, hoffe ich. Und da lag halt der E-Reader rum von Diana und ich habe den dann aufgeklappt. Und hab so gedacht, was liest denn Diana eigentlich gerade? und habe angefangen, also das, man sieht ja dann, da ist kein Titel eingeblendet, gar nichts, und es ist halt formatiert wie ein ganz normales Buch, und ich habe so auch so eine Passage, die total untypisch war, so eine kleine Landschaftsbeschreibung, so auf Seite 50 oder so von so einem Hamburg-Panorama, wo also auch kein Name oder so vorkam, und ich habe so 3, 4, 5 Zeilen gelesen und habe halt so gedacht, hä, das ist gar nicht schlecht, was ist denn das, was liest sie denn da? Und es hat wirklich, es hat so 3 Sekunden gedauert, und 3 Sekunden ist echt lange, bis mir klar wurde, ach du Scheiße, das ist mein Buch. Und das war so ein, so total so ein Sweet Spot in dieser Entfremdung, und so zwischen, es ist gerade lange genug her, dass man, dass es einem plötzlich ganz fremd ist, und es ist noch nicht so weit fortgeschritten im Bearbeitungsprozess, dass man anfängt, sich wieder dafür zu schämen, wo es mir so, wo es wirklich so war, als hätte es jemand anders geschrieben. Und das war cool, muss ich sagen. Das war toll. Toll.
Ja, das klingt sehr schön. Ich dachte, du erzählst jetzt, dass du mal jemanden in der S-Bahn gesehen hast, der dein Buch liest oder sowas. Davon träume ich ja, dass ich mal jemanden im Zug dabei beobachten kann. So. Aber ist mir leider noch nicht passiert.
Dir? Ich bin auch jetzt, als wir nochmal auf Mallorca waren, in den Herbstferien, bei euch sind die ja leider so spät, es tut mir total leid für euch irgendwie. Da war noch ein richtig schönes Strandwetter und so. Und dieser Strand, wo wir waren, war unfassbar voll. Und ich bin wirklich auch immer mit so gesenktem Blick über die Cala Santa Nie, über den Strand gelaufen. Da sind ja nur Deutsche, da sind eigentlich auch nur Hamburger um diese Jahreszeit, was ich gedacht habe. Irgendeins von diesen Arschlöchern muss doch mal ein Buch von mir lesen. Das kann doch nicht wahr sein. Es war aber kein einziger. Lesen alle noch die skandinavischen Krimis. Liest du eigentlich deine Bücher später nochmal?
Ja, doch, ab und zu aus purer Eitelkeit, weil ich
wenn du dir eine schöne, paar schöne
schöne Schmöker, kleine schöne Bücherwurm-Schmöker-Stunde machen möchte, lese ich meine eigenen Bücher. Echt? Nee, aber tatsächlich doch ab und zu, weil es geht mir im Grunde wie dir. Manchmal lese ich alte Sachen von mir, um mich dran zu erinnern, dass ich nicht total bescheuert bin und das meiste von dem, was ich schreibe, schon irgendwie okay ist, und tatsächlich greife ich mir ab und zu eins von meinen alten Büchern aus dem Regal und lese mal so was an und denke so, ach guck mal, habe ich schon wieder vergessen, dass ich das geschrieben habe, und ist so eigentlich ganz lustig. So. Doch, manchmal mache ich das.
Toll.
Also so eine Art Selbstmedikation.
Das
in schwachen
ich einen
Momenten.
Total, total schönen und versöhnlichen Schluss, ehrlich gesagt.
Tschüss, Till.
Tschüss.